Ja, ihr Lieben, hallo, wie geht's euch? Geht's euch gut soweit?
Ja.
Ja, sehr, sehr schön. Ja, ich heiße euch auch ganz, ganz herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst. Und ja, wir gehen jetzt direkt in das Wort hinein. Wir sind ja jetzt auch in unserem neuen Predigtheim. Und viele Christen denken ja, ach ja, wir sind im neuen Bund. Und wir brauchen das Alte Testament ja nicht unbedingt. Nur das Neue Testament ist wichtig für uns. Aber Jesus sieht es tatsächlich nicht so. Er verschärft sogar die Gesetze der Tora und genau damit befassen wir uns ja jetzt in unserer neuen Predigtreihe. Jesu neue Regeln. Und heute geht es weiter mit dem vierten Teil und zwar Kunst der Treue. Kunst der Treue. Seid ihr bereit?
Amen.
Ja, okay, super. Also, das ist ja nämlich schon ein ganz starkes Thema. Ich meine, die Überschrift für den heutigen Sonntag ist natürlich sehr schön, sehr positiv auch formuliert. Jesu neue Regeln, Kunst der Treue. Aber dann blättern wir zu Matthäus 5 und lesen uns dann die Verse 27 und 32 durch und sehen, wow, das ist schon ein harter Brocken, der da auf uns zukommt. Und heute werden wir tatsächlich zwei schwierige Punkte durchgehen. Und zwar erstens, Scheidung, darf man sich scheiden? Zweitens, Begierde versus Handlung. Wann beginnt Ehebruch? Okay, der Heilige Geist möge uns heute leiten.
Amen.
So, wisst ihr, mein Pastor in Sri Lanka, durch den ich auch zum Glauben gekommen bin, der hat mal die Ehe mit etwas ganz Interessantem verglichen. Er hat die Ehe mit einer öffentlichen Toilette in Indien verglichen. Schränk das nach, was sag ich denn hier, ne? Ja, alle, die draußen sind, wollen schnell rein. Alle, die drinnen sind, wollen ganz schnell wieder raus. Wenn man nicht verheiratet ist, will man schnell verheiratet sein. Ja, man kann es kaum erwarten, zu heiraten. Wenn man aber dann verheiratet ist, und dann kommen die ersten Stürme, die ersten Probleme. Dann ist nicht mehr alles so schön, wie es doch vor der Ehe war. Der Freund, der immer Blumen brachte, der immer schöne Nachrichten gesandt hat, die immer so romantisch war. Nee, jetzt kommen schon die ersten Schwierigkeiten und die ersten Stürme. Und dann denkt man sich, boah, was habe ich mir da bloß angetan? Schnell raus. Aber genau darum geht es. Heiraten ist einfach. Aber glücklich verheiratet bleiben, durch dick und dünn gehen, den anderen so akzeptieren, wie er ist. Genau das ist das Schwierige. Und genau dazu sind wir aber aufgerufen. Gott hat die Ehe nicht erschaffen, dass wir einfach so gehen können und einfach so auflösen können, wenn uns nicht mehr nach Ehe ist. Nein, so hat Gott Ehe nicht erschaffen. Er hat Ehe als etwas Permanentes erschaffen. Die Ehe ist ein Bund und nicht ein Vertrag, den man einfach so auflösen kann. Ein Vertrag ist voller Bedingungen. Wenn man das, das und das und das macht, dann kriegst du so ein Gehalt, wenn so und so viele Stunden musst du arbeiten, dann kriegst du das. Nee. Aber der Bund der Ehe ist eine bedingungslose Hingabe. Du liebst deinen Mann oder deine Frau nicht, weil es einfach ist, ihn oder sie zu lieben oder weil du es in dem Moment fühlst, sondern du liebst deinen Mann oder du liebst deine Frau, egal wie du dich in dem Moment fühlst. Es geht nicht darum zu sagen, wenn du gut zu mir bist, wenn du das und das, wenn du mich ehrst, wenn du mir dies und das gibst, wenn du das und jenes tust, wenn du im Haushalt bist, wie auch immer, dann liebe ich dich, dann ehre ich dich. Nein, ich liebe dich, Punkt. Ich ehre dich, Punkt. Und das ist etwas, das von beiden Seiten geschieht. Im Alten Testament hat Moses aber Männern erlaubt, sich von ihren Frauen zu scheiden. Wenn der Mann etwas Anstößiges an seiner Frau findet, dann kann er sich scheiden. So steht es geschrieben in 5. Mose 24, 1. Aber Jesus sagt in Matthäus 19, 8, dass Mose dies nur erlaubt hat wegen der Hartherzigkeit der Menschen. Nur wenn Ehebruch vorliegt, also wenn der Ehemann einer anderen Frau mit einer anderen Frau fremdgeht oder wenn die Ehefrau mit einem anderen Mann fremdgeht, nur dann kann man sich auf biblischer Grundlage scheiden lassen. Matthäus 5, 31 bis 32 steht geschrieben: Es ist aber gesagt, wer seine Frau entlassen will, gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht dies mit ihr, Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Paulus sagt aber noch etwas. In 1. Korinther 7, 15 sagt er, dass wenn sich ein Ungläubiger scheidet, so scheide er sich. Also wenn ein Ungläubiger die Ehe beenden möchte und geht, dann soll er gehen. Und der gläubige Partner in der Ehe ist nicht mehr gebunden. Aber selbst unter diesen zwei Umständen ist Scheidung etwas, was Gott hasst. Nicht geschiedene Menschen, also nicht falsche Schäden, nicht geschiedene, sondern Scheidung. Scheidung ist etwas, was Gott hasst. Das können wir lesen in Malachi 2, Vers 16. Von Anfang an war Scheidung nicht der Plan Gottes. Der Bund der Ehe zwischen einer gläubigen Frau und einem gläubigen Mann, das ist von Gott auf Lebenszeit bedacht. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Ihm ist wichtig, dass beide gläubig sind, also im Herrn sind. Wir sollen keine Ungläubigen heiraten, steht geschrieben. Auch das können wir unter anderem in Malachi 2 und 2. Korinther 6, 14 nachlesen. Jetzt denkt ihr, meine Güte, was erzählt sie denn da für Quatsch? Ich kenne doch Familien, wo jemand Christ ist, und wo jemand gläubig, der andere ist ungläubig, aber das ist das süßeste, das tollste Ehepaar, den es gibt, und die leben total glücklich miteinander. Ja, absolut, das gibt's. Und es gibt auch Christen, beide sind gläubig und die streiten sich jeden Tag, da fliegen die Fetzen. Das gibt's auch. Und es gibt auch Gläubpaare, wo beide ungläubig sind, aber dann beide zum Herrn finden. Und das passiert natürlich auch. Aber dennoch ist es wichtig, dass wir nicht einfach so, dass wir das Wort so verändern, wie es uns passt. Dass wir nicht sagen, ja, okay, wir haben jetzt schon ein paar Beispiele so gesehen, also kann man das doch vielleicht so oder so sehen. Nein, denn Gott verändert sich nicht. Mein zukünftiger Mann, er ist ja so, so toll. Er ist so lieb. Er ist so geduldig. Geduldiger als alle Christen, die ich kenne. Und ich bin mir sicher, dieser Mann, Gott hat mir diesen Mann geschickt, damit ich ihn irgendwann auch zum Glauben führen kann. Nein, sicherlich nicht. Gott ist unveränderlich. Er verändert nicht das, was er in seinem Wort bereits schon gesagt hat. Aber was denn nun, wenn unwissentlich so etwas passiert ist, wenn unwissentlich ein Mann oder eine Frau geheiratet hat, der oder die nicht gläubig ist? Oder du hast damals geheiratet, wo du noch keine Beziehung zu Jesus hattest. Oder und es kam zu einer Scheidung oder wie auch immer, aber jetzt, was denn dann? Was passiert dann? Dann bittest du Gott um Vergebung. Du bittest Gott um Vergebung für das, was du unwissentlich getan hast. Und das ist jetzt nicht ein Grund zu sagen, boah, ja, er war gestern so nervig, jetzt kann ich ja gehen, weil es soll ja keine Ehe zwischen einem Ungläubigen und einer Gläubigen oder einer Gläubigen und Ungläubigen sein, also kann ich jetzt gehen. Nein, du hältst treu zu deinem Mann oder zu deiner Frau. Du liebst ihn. Du rennst nicht weg bei Schwierigkeiten oder weil du jetzt erst begriffen hast, oh, da war ja doch noch was geschrieben im Wort Gottes. Nein, denn nun seid ihr verheiratet und auch diese Ehe soll nicht geschieden werden. Ihr sollt nun weiterhin liebend zueinander halten und nicht versuchen, komme was wolle, den anderen dazu zu bringen, zum Glauben zu kommen. Es ist wichtig, dass man auch nicht den anderen, den Partner dann vergleicht mit anderen und sagt, ach, das wäre doch schön, wenn das ist. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair gegenüber dem Ehemann oder der Ehefrau. Nun kommen wir zum nächsten Punkt. Begierde versus Handlung. Wann beginnt eigentlich Ehebruch? Lass uns dafür Matthäus 5, 27 lesen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Die Welt, in der wir leben, ist so voller Unreinheit. Ja? Also überall Werbung, Instagram, sogar auf Bushaltestellen kann man Poster sehen von Frauen, Männern, die leicht bekleidet sind. Also überall gibt es einfach solche Versuchungen. Und das veranlasst auch schon dazu, dass sich unreine Gedanken und Begierden im Herzen entwickeln. Wann hat denn eigentlich David Ehebruch begangen? Lass uns da doch mal 2. Samuel 11, 2 genau anschauen. Und es geschah zur Abendzeit, schönen Abend, David wollte einen kleinen Spaziergang machen, dass David von seinem Lager aufstand und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Da sah er, guckt, wie schön, wow, was für eine tolle Aussicht von hier. Plötzlich sieht er was. Da sieht er eine Frau baden. Und die Frau war aber von sehr schönem Aussehen. Hier beginnt schon der Ehebruch Davids in seinem Herzen. Anstatt von dort wegzugehen, zurück in sein Lager zu kehren oder woanders spazieren zu gehen, was macht David? Er bleibt stehen. Er guckt genauer hin. Oh, wer ist das denn? Er guckt genauer hin. Er sieht sie voller Begierde an. Also hat der Ehebruch nicht da begonnen, wo er David Bathseba zu sich geholt hatte. Nein, sondern schon in dem Moment, wo er dann wissen wollte, wer ist sie? Ich muss wissen, wer das ist. Er hat dann Leute ausgesandt, um herauszufinden, wer ist das eigentlich? Er hat sich nach ihr erkundigt. Und da hat schon Ehebruch begonnen. Ehebruch beginnt in unserem Herzen. Es kommt nicht nur darauf an, was man für eine äußerliche Handlung macht, sondern die innere, die Herzenshandlung, was wir in unserem Herzen, was wir unsere Gedanken denken, da beginnt schon Ehebruch. Das ist das, was Jesus sagt. Und man kann dann nicht sagen, ich habe doch nur geguckt, ich habe doch nichts gemacht, ich schaue doch nur, waren doch nur meine Gedanken. Nein, so kann man sich nicht rausreden. Wir müssen nicht nur das korrigieren, was wir mit unserem Körper machen, sondern auch das korrigieren, was wir mit unseren Gedanken denken, was unser Herz fühlt, was wir sehen. Und es ist wirklich schwer, ein Nachfolger Jesu zu sein. Es ist nicht etwas Einfaches, das hat Jesus auch nie gesagt, dass es einfach ist. Aber wir haben als Nachfolger Jesu den Heiligen Geist in uns, der uns hilft, diesen Reinigungsprozess zu durchlaufen. Lesen wir doch Matthäus 5, Verse 29 bis 30. Da steht geschrieben: Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass eines deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wow! Hier wird deutlich, wie schwer es sein kann, sich von Sünde in unserem Leben zu trennen. Ein Auge ist unverzichtbar. Eine Hand ist unverzichtbar. Amputation ist aber das Bild, das Jesus hier benutzt, um aufzuzeigen, wie wichtig es ist, Begierde aus unserem Leben herauszuschneiden. Wenn ein Auge dich dazu verleitet, eine Frau, die nicht deine ist, voller Sehnsucht anzustarren, dann reiß dir dein Auge aus und schmeiß es weg. Wenn deine Hand nicht aufhören kann, Sachen zu tun, die es nicht tun sollte, dann hau sie ab. Ich denke nicht, dass Jesus meint, dass wir wirklich jetzt hingehen und wenn das erste Mal, wo wir irgendwelche Gedanken uns entwickeln, dass wir schon direkt unser Auge herausreißen oder unsere Hand abschlagen. Aber er verdeutlicht hier etwas ganz, ganz Wichtiges. Er verdeutlicht uns und er zeigt uns auf, dass es eben nicht einfach ist, davon loszukommen und dass gewisse Schritte nötig sind, um davon abzukommen, loszukommen. Wenn du Probleme mit Pornografie hast, dann lösche deine Social-Media-Kanäle. Kein Instagram, kein Facebook, kein TikTok, kein was es auch immer sonst noch gibt, die dich da in Versuchung führen könnte. Denn da könnten Sachen auftauchen, die dich dazu bringen, untreu gegenüber deiner Ehefrau, deinem Ehemann zu sein. Lösche dein Social-Media, reiße dein Auge heraus. Wenn du eine Arbeitskollegin oder einen Arbeitskollegen hast, wo du dich verguckt hast und du nicht aufhören kannst, mit ihr zu flirten und an sie zu denken, dann hau deine Hand ab. Kündige deinen Job. Was? In dieser Wirtschaftslage, wie soll man da denn bitte einen Job kündigen? Man sucht eher nach Jobs und man kündigt doch eher keinen Job. Aber lieber keinen Job haben, als Ehebruch zu begehen und untreu gegenüber Gott zu sein, untreu gegenüber deiner Ehefrau oder deinem Ehemann zu sein und dich gegen Gott zu versündigen. Wenn du spielesüchtig bist, dann gib die EC-Karte deiner Frau, dass du nicht dein ganzes Geld verspielst und dass sie da kurz vor dem finanziellen Ruin steht. Versteht ihr? Social Media, ein Job, eine EC-Karte, all das ist essentiell im Leben. Ja, sogar Social Media ist für manche Menschen essentiell, lebensnotwendig anscheinend. Aber wenn es dazu verleitet, dass man untreu wird gegenüber dem Ehemann, gegenüber der Ehefrau, dann ist es wichtig, dass wir uns davon trennen. Reiß es ab, haut die Hand ab. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir nämlich den alten Menschen in uns davon und die alten Handlungen, davon haben wir uns getrennt. Wir haben das abgelegt. Und wir sind jetzt neue Menschen in Christus.
Ja. Amen.
Und daher ist es wichtig, dass wir, also lasst uns einfach zusammenkommen und lasst uns unsere Gedanken auf Jesus richten und uns von unseren unsauberen Gedanken reinigen. Wir müssen der Begierde fliehen. Wir müssen das unbedingt fliehen und nicht noch damit herumspielen, nicht noch gucken, ach, ich guck doch nur, ach, ist doch harmlos, da ist doch nichts passiert, sondern wir müssen es fliehen. Genau das ist die Kunst der Treue. Wir sind treu dem Ehemann, der Ehefrau und gegenüber. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wir sind treu ihm gegenüber, wenn wir auf unser Herz achten, wenn wir darauf achten, was wir denken, wenn wir darauf achten, was wir uns anschauen. Wenn du jemanden hast in deinem Leben, wo du merkst, ah, da kommen häufig in den Gedanken auf oder ich fühle mich irgendwie da angezogen zu oder vielleicht passierte sogar sowas, dass man da auf Social Media doch da irgendwelche Nachrichten sich ausgetauscht hat oder immer guckt, ob da neue Bilder gibt. Dann, und wenn ihr sagt, boah, das ist aber so schwer, ja, es ist nicht einfach, es ist schwer, das ist wirklich so, das ist schwer, aber es ist wichtig, dass wir diese Schritte einnehmen. Und deshalb möchte ich euch alle bitten, dass wir jetzt gemeinsam mal aufstehen, alle zusammen. Und ich möchte dafür beten. Halleluja. Vater im Himmel, danke, dass du uns einfach diesen Bund der Ehe gegeben hast und gezeigt hast, wie eine Ehe sein soll, Herr. Du bist wundervoll. Und ich bitte dich, Vater, für all die Ehemänner und Ehefrauen, die hier sind, die Schwierigkeiten haben, treu ihrem Ehemann oder ihrer Ehefrau gegenüber zu sein, Herr, wo jetzt schon, wo sie merken, da kommen so kleine Samen auf, die einfach nicht dahin gehören, Herr. Ich bitte dich, dass du ihre Herzen reinigst, Vater. Amen. Heiliger Geist, komm über ihre Gedanken, über ihre Herzen, Herr, dass sie nur Augen für ihren Partner haben, Vater.
Ja.
Dass die Liebe da überfließt.
Mhm.
Dass man lernt, einfach den anderen anzusehen, wie du die Person ansiehst, Herr.
Mhm.
Auch die Menschen, die sie vielleicht begehren, dass sie sehen, nee, das ist jemand, der Gott erschaffen hat. Das ist die Tochter von jemandem, die Schwester von jemandem. Herr, dass man so lernt, auf andere zu gucken, Herr. Und dass die Liebe in den Ehen, zwischen den Ehepartnern wachsen wird, in deinem mächtigen Namen, Jesus. Wir danken dir und wir bitten dich, dass du wirklich jede Ehe segnest, wo da Probleme sind, wo da Dunkelheit ist, Herr. Streit und was es auch ist, du siehst es, Herr. Du siehst, womit hier deine geliebten Kinder zu tun haben in den Ehen. Herr, ich bitte dich, dass dein Frieden über die Ehen kommt, Herr. Und dass die Liebe zueinander ganz, ganz stark wird. Dass sie sich anschauen können, sich vergeben können für das, was war. Und dass sie zusammen, Hand in Hand, zusammengehen werden, Herr. In Jesu mächtigen Namen. Amen.
Amen.
Amen. Halleluja.
Amen.
Und wenn jemand hier ist, der Jesus noch nicht als Retter und Herrn angenommen hat, so sprecht dieses Gebet mit mir nach. Vater im Himmel.
Vater im Himmel. Vater im Himmel.
Danke, dass du mich liebst.
Danke, dass du mich liebst.
Danke, dass du dich für mich entschieden hast.
Danke, dass du dich für mich entschieden hast.
Herr Jesus Christus.
Herr Jesus Christus.
Du bist für mich gestorben und auferstanden.
Du bist für mich gestorben und auferstanden.
Vergib mir meine Schuld.
Vergib mir meine Schuld.
Ich wähle dich jetzt.
Ich wähle dich jetzt.
Als meinen Retter und Herrn.
Als meinen Retter und Herrn.
Dir will ich folgen.
Dir will ich folgen.
In Ewigkeit.
In Ewigkeit.
Amen.
Amen.